Ja, guten Tag. Herzlich willkommen zum SWR Kulturgespräch hier aus der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters. Ich bin Alexander Wasner und zu Gast ist Bela Rothenbühler, der ein ziemlich beeindruckendes Buch über die Kulturszene geschrieben hat, Polyphon Pervers.
Vielen Dank.
Ja. Jetzt weiß man gar nicht so genau, wer jetzt wem klatscht. Also ich freue mich jedenfalls wahnsinnig, dass Sie da sind. Guten Tag, Bela Rothenbühler, geboren 1990 in Luzern, Germanistik und Philosophie studiert, freischaffender Dramaturg, Bühnenautor, Sänger, Ghostwriter, Gitarrist, Fundraiser, Kulturkommissionsmitglied, Songwriter, Lyriker, Produzent sowie ehrenamtlicher Lektor einer Gemeinde im Bundesstaat Indiana, Teil des freien Theaterkollektivs Vetter Vetter und Oma Hommage. Außerdem Gitarrist, Sänger und Songwriter der Band Mehltau und Songtexter für Hanreti. Das steht alles auf einer Internetseite. Was machen Sie eigentlich beruflich?
Kultur tatsächlich.
Was steht, wenn Sie amtliche Dokumente ausfüllen müssen?
Da schreibe ich Dramaturg jeweils, weil das so bis vor kurzem der wichtigste Teil war sozusagen. Aber ich bin ein klassischer Kleinstadt-Kulturschaffender, der halt einfach breit aufgestellt sein muss, finde ich.
Ihr Debütroman heißt Provinzhauptstadt. Das ist Luzern damit gemeint.
Damit ist Luzern gemeint,
Was ist das Besondere an einer Provinzhauptstadt?
Ach, ich mag einfach den Begriff so als Oxymoron irgendwie, so als Vereinigung der Gegensätze. So. Luzern ist mit so 80.000 EinwohnerInnen gerade groß genug, dass es so eine freie Theaterszene gibt zum Beispiel. Aber gleichzeitig ist die auch klein genug, dass es wahnsinnig wenig Leute gibt, die nur davon leben können. Und deswegen haben die alle noch ein Standbein in der Musik oder noch in der Literatur, wie ich oder irgendwie so.
Ah ja, weil Mainz ist mit knapp 200.000 Einwohnern, hat es so ein bisschen Angst, vielleicht auch nur Provinzhauptstadt zu sein und vielleicht aber auch gleichzeitig natürlich die größte Stadt der Erde oder so.
Ja, genau das ist das Spannungsfeld, das ich ganz interessant und von außen auch ganz, ganz liebenswert finde jeweils. So.
Und dann erschien vor 2 Jahren das Buch, um das es heute geht, Polyphon Pervers. Du wurdest dafür für den Schweizer Buchpreis nominiert und hast den Schweizer Literaturpreis bekommen. Und ich würde jetzt am liebsten vorschlagen, du fängst an zu lesen.
Ich fange einfach am Anfang an. Man könnte easy sagen, das sei alles die Sabine gewesen. Ja, weil die Sabin am Anfang ja noch der Kopf gewesen ist von Polyphon Pervers. Oder allgemein, die Sabin ist genauso ein Mensch gewesen, von dem man gerne sagt, er wäre der Kopf von irgendwas. Oder das Hirn hinter was. Also wenn man Fan von so markigen Metaphern ist. Aber die hat es erfunden, Polyphon Pervers, dieses Geschäftsmodell, dieses Lebensgefühl. Die Sabin hat das alles als allererste gemacht. Als erste in ihrem Kaff. Aber am Anfang wirkte es manchmal so, als hätte die das ganz grundsätzlich erfunden, das Kunstproduzieren, das Künstlerinnensein oder gerade die Kunst selber. Wobei sie da ja nie Kunst zugesagt hat. Ja, die Sabine hat ja immer gesagt, man solle da Unterhaltung zusagen. Ja, weil Unterhaltung, da verstünden alle was drunter. Kunst sei komplizierter, hat die Sabine gesagt, also schon allein das Wort sei komplizierter. Das ist aber so einen theoretischen Rucksack, das Wort. Das sei mega vage, da könne man nächtelang drüber streiten, was es überhaupt bedeute, Kunst. Ja, und so Wörter, wo die PhilosophInnen schon seit ein paar tausend Jahren drüber streiten, was die eigentlich bedeuten, die solle man am besten gar nicht erst in den Mund nehmen, hat die Sabine gesagt. Ja, und Kultur halt auch. Vielleicht sogar noch schlimmer, hat sie gefunden, wenn man das Kultur nenne, was man macht, habe man neben diesen Definitionsproblemen auch noch Abgrenzungsprobleme in alle Richtungen. Ja, weil Kultur sei ja schnell mal etwas. Sich zur Fastnacht die Kante geben und dünne Schnapskaffees in den Fluss kotzen, das sei in ihrem Kaff recht allgemein als Kultur anerkannt, hat die Sabine gesagt. Volkskultur halt. Oder die Fußballfans, die nennen das ja auch Kultur, was die machen, Fankultur. Und wenn diese Pfeifen, hat die Sabine gesagt, als Kulturschaffende, wenn auch im allerweitesten Sinn, anerkannt werden, dann könne man sich ja nicht selber auch so bezeichnen. Und von den Faschos fange sie gar nicht erst an, hat die Sabine gesagt, die hätten das Konzept mittlerweile auch für sich entdeckt, Kultur. Eben, überall Abgrenzungsprobleme. Und darum nenne man das alles eben am besten Unterhaltung, hat die Sabine gemeint. Ja, und darum hat auch die Shanti da immer Unterhaltung zugesagt zu all dem, was sie zusammen unter dem Label Polyphon Pervers gemacht haben. Aber ja, die hat das alles erfunden, die Sabine. Das war irgendwann im Sommer 17. Sie und die Shanti, die hatten Sommerferien, aber kein Geld, um irgendwas zu machen aus diesen Ferien. Wahrscheinlich ein bisschen gelangweilt. Oder sonst einfach ein bisschen in Erfindungsphase. Und das ist nicht böse gemeint, das mit der Erfindungsphase. Aber da sagt man halt so Sachen, wie sie die Sabine gesagt hat. Irgendwas müsse man machen, hat die Sabine gesagt. Irgendwas müsse man machen, sonst gehe man kaputt. Und wenn man schon was mache, dann könne man es auch gleich gut machen. Oder, wenn möglich, sogar mega gut. Wenn man schon was mache, dann könne man auch gleich nach den Sternen greifen, hat die Sabine gemeint.
Das erinnert mich so ein bisschen an Wolf Haas, in dem, wie das geschrieben ist. Bei Wolf Haas gibt es dieses Maul in seinen Krimis und so eine Instanz, die einfach spricht. Ich weiß nicht genau, wer hier spricht. Das kommt dann irgendwann im Buch natürlich raus, dass das ein Techno-DJ ist, der zu Kultur ein anderes Verhältnis hat. Warum ist Kultur ein Unwort? Woran liegt denn das?
Also ich finde es ja schon spannend, die Verwendung des Kulturbegriffs und des Kunstbegriffs. In der Zentralschweiz haben zum Beispiel auch ein Lokalmedium, haben die Kultursparte umbenannt. Das heißt jetzt irgendwie Live und Fun oder irgendwie sowas. Ja. Wahrscheinlich noch schlimmer. Und das stimmt, das sehe ich auch so, dass Kultur gewisse Leute abschreckt irgendwie. Und dass es gleichzeitig auch ja halt ein wahnsinnig vager Begriff ist, der sowohl irgendwie so die Spartenkultur bedeutet, kann, Theater und Oper und Tanz, aber es kann auch irgendwie ja von einer ganz grundsätzlichen Ebene unsere Art des Zusammenlebens bedeuten und vielleicht ist der Begriff so einfach zu vage für viele Leute.
Ich frage jetzt für einen Freund, weil ich meine, wir zeichnen das Gespräch für einen Sender auf, der SWR Kultur heißt und vielleicht sich in SWR Unterhaltung umbenennen muss oder so.
Ich gehöre eben zu den Leuten, die von sowas angezogen werden, also die durchaus da mal hinhören und hinklicken, wenn sie Kultur lesen. Aber ja, das scheinen wirklich nicht alle zu sein.
Und wir haben jetzt so ein bisschen reingehört, das ganze Buch wird ja einfach in diesem Tonfall auch weiterführen, dass über Kultur nie inhaltlich gesprochen wird. Kein Mensch wird erfahren, was jetzt in der Ibsen-Inszenierung stattfindet.
Zu Recht auch. Die satirische Setzung von Polyphon Pervers ist ja, dass diese jungen Leute in diese Kulturbranche einsteigen, aber eben anders als viele reale Kulturschaffende, die ich kenne, eben nicht mit diesen hehren Kunstidealen, sondern wirklich mit Bock auf Entertainment sozusagen.
Was ist denn das? Also ich habe dann tatsächlich, als ich so versucht habe zu verstehen, warum mir das so unheimlich realistisch vorkommt, habe ich dann sogar in meinen Adorno reingeschaut und da drin den Satz gefunden, Kultur braucht Verwaltung. Und Kultur braucht irgendwie sozusagen irgendwas, um diese Autonomie zu verlassen. Ist das einfach ein ganz anderes Verständnis? Taucht da überhaupt noch etwas auf von einer Kunstautonomie? Oder ist da auch einfach so eine dialektische Spirale drin?
Das ist eine wahnsinnig interessante Frage. Das Buch ist so ein bisschen auf meinen persönlichen Erfahrungen als Kulturschaffender basiert, dass ich eben so als Student unbedingt Kunst machen wollte und durchaus diese hehren Ideale hatte und dann irgendwie so 5 oder 10 Jahre später merke, der allergrößte Teil meiner Arbeit ist wirklich Verwaltungsarbeit, ist wirklich halt das absolut unromantische Anträge schreiben und sowas. Und ich war mal Germanistikstudent, der wirklich einfach die Literatur geliebt hat und jetzt kann ich Buchhaltung und sowas. Und das war nicht der Traum, so wirklich nicht. Dieser Verwaltungsaspekt, der nimmt in meinem Leben so einen großen Platz ein und hat vor allem während den Pandemiejahren noch einen größeren Platz eingenommen. Und ja, dann habe ich probiert, aus diesem Verwaltungsaspekt dann doch wieder irgendwie was Schönes rauszuholen.
Wie kamst du dann dazu, dann einfach zu sagen, okay, wir lassen den ganzen Kulturbegriff sein, diesen ganzen Autonomiegedanken sozusagen, der da irgendwo ja noch versteckt ist. Ich glaube, das ist immer noch so ein Distinktionsmerkmal. Man will sich unterscheiden damit, ich habe einen Wert, der nicht reines Geld ist. Ich habe einen Wert, der nicht irgendwie in der Jagd nach immer höher, immer schneller, immer weiter geht, sondern ich möchte Bildung oder so. Aber das taucht ja in dem Buch eigentlich dann gar nicht weiter auf, sondern diese Theatergruppe sagt, wir wollen jetzt Erfolg haben. Wie funktioniert das?
In meiner Wahrnehmung ist es wirklich so eine satirische Setzung, dass irgendwie das, was so vielen Kulturschaffenden passiert, dass sie eben von diesen Diskussionen wegkommen, dass Polyphon Pervers beginnt eigentlich da, wo alle landen. in diesem ökonomistischen Weltbild sozusagen. Ich glaube, die Figuren, die sind durchaus irgendwie Kinder ihrer Zeit, die aber in der Realität eher nicht in die Kulturbranche gehen würden, sondern irgendwie PodcasterInnen werden würden oder im Marketing arbeiten würden oder irgendwie
so. Ja, ja, verwässern wir unseren Kulturbegriff auf die Art und Weise, indem wir dann so sagen, okay, Podcast ist Kultur, was weiß ich, alles ist auf einmal in irgendeiner Weise Kultur. Design, also natürlich ist es Kultur, aber früher hat man sowas ja auch mal irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt der Bereich der Zivilisation, das ist nicht unbedingt Werkzeug, das ist nicht unbedingt zum Essen notwendig, sondern das geht ein bisschen drüber raus, es geht ums Verfeinern unseres Lebensstils und so weiter, aber es ist noch nicht gleich Kultur im Sinne von Kunst, im Sinne von autonomer Kunst.
Ich bin da total zwiegespalten. Irgendwie einerseits lehne ich den Begriff der Hochkultur ein Stück weit ab, um dann Alternativkultur abzuwerten mit diesem Begriff. Finde ich so, das ist doof. Yeah. Und gleichzeitig stört es mich dann doch, wenn die Fußball-Hooligans das als Kultur bezeichnen, was die machen.
Oder die Fasnacht.
Luzern ist ja eine große Fasnachtsstadt.
Hier Mainz auch.
Ja, ich weiß.
Du stößt hier auf Verständnis.
Weiß ich, dass ich mir hier nicht nur FreundInnen mache, wenn ich über die Fasnacht lästere. Aber ich persönlich habe nie einen Zugang zur Luzerner Fasnacht gefunden. Die Mainzer Fasnacht kenne ich nicht.
Aber ich meine, das ist schon ein hartes Ding, wenn du dann auf einmal sagst, okay, Kunst, Kultur, nee, lassen wir alles weg. Wir nennen es jetzt einfach nur Unterhaltung. Also sozusagen einfach nur so was Durchökonomisiertes.
Es ist eigentlich das Gegenteil. Mein bester Freund und ich arbeiten eng zusammen im Theater. Er ist Regisseur, ich Dramaturg. Und wir führen häufig die Diskussion. Ich nenne mich Künstler durchaus. Und er hat Mühe damit, sich Künstler zu nennen.
Okay.
Weil er, glaube ich, so eine falsche Ehrfurcht vor diesem Kunstbegriff hat. Ist meine Meinung. Er hat eine andere Meinung.
Jeder Mensch ist ein Künstler, heißt das ja auch manchmal.
Ja, da gibt es gute Argumente für, aber ich würde sagen, ein Theaterregisseur, der wirklich dieses Regiehandwerk gut beherrscht, darf sich doch Künstler nennen. Und er hat so eine seltsame Abneigung und das ist halt alles einfach viel einfacher bei Polyphon Pervers, viel gestreamliner. Da sagt man Unterhaltung und dann ist gut. Dann muss man nicht mehr weiter diskutieren. So.
Ist es ein Unterhaltungsroman?
Ja.
Also von der Geschwindigkeit, in der ich ihn zumindest gelesen habe, eindeutig, aber...
Ich finde, die Kunst und die Unterhaltung, die sollten sich gegenseitig ja nicht ausschließen. Also ich glaube, die reine Unterhaltung ohne irgendwelche Kunst, ohne irgendwelche Doppelbödigkeiten, die ist mega langweilig. Und so die Kunst, die es komplett vergisst, die Leute zu unterhalten, die finde ich halt auch langweilig.
Ja, es ist komisch, so ein bisschen ein Zeitgeist einfach. Also ich stecke auch immer in diesem Zwiespalt, dass ich nicht genau weiß, wie viel Reinheit und Autonomie will ich jetzt bei der Kunst und wie sehr will ich einfach, dass sie auch funktioniert und genug tut, damit ich angezogen werde, damit ich dabei bleibe. Ja. Und so. Wir denken ja immer in so Kategorien wie Suspense dann auch trotzdem.
Ich finde, die Figuren beantworten das so absolut mit der Unterhaltung. Ich glaube, dass man das von Kulturprodukt zu Kulturprodukt manchmal innerhalb des gleichen Kulturprodukts immer wieder entscheiden darf. So, komm, jetzt mache ich mal einen billigen Trickeffekt, einen Cliffhanger oder irgendwie sowas aus Unterhaltungszwecken. Wecken und dann, ja, genau.
Und jetzt habe ich das Gefühl, der Roman ist wirklich super gut konstruiert. Es ist ganz präzise, bleibt er in diesem Stil. Wir erzählen aus der Kunstsphäre, ohne über Kunst zu sprechen. Ich habe mich gefragt, das Buch ist jetzt im Original in Schweizerdeutsch geschrieben, ist in der Schweiz natürlich dann dementsprechend rausgekommen. Das heißt quasi, wie soll ich es nennen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, das stimmt natürlich. Auch um bei der Ökonomie anzufangen, sozusagen, ist ja natürlich das Blödste, was man machen kann, einen potenziellen Markt von etwa 100 Millionen deutschsprachigen Menschen zu verkleinern auf irgendwie 5 Millionen knapp, die Schweizerdeutsch können und von denen nur ein Bruchteil traut sich zu, einen Mundartroman zu lesen. Das ist sehr blöd eigentlich, ja.
Ja.
Wir haben ja ein seltsames Verhältnis zu unserer Mundart in der Schweiz und dieser Umgangssprache im Alltag und ich finde, Umgangssprache sollte auch zur Literatursprache zweckentfremdet werden können. Ich habe immer so den Eindruck, Uwe Dettier, der die Übersetzung gemacht hat ins Hochdeutsche, er ist rhythmisch sehr nah dran geblieben, was ich sehr genieße. Also
und jetzt aber dann die Frage, weil das ist bei diesen kleinen Literaturen Österreich und der Schweiz, irgendwie beneide ich die ja immer darum. Ich habe immer das Gefühl, die machen Experimente, die würde man sich, wenn man so einen großen Markt bekommen will, nur schwer trauen. Oder manchmal habe ich so das Gefühl, da schwingt geradezu so ein Mut der Verzweiflung mit. So nach dem Motto, liest ja eh keiner. Also wie verhält sich das? Ist es einengend oder befreiend?
Wenn man irgendwie nur von Literatur leben möchte in der Schweiz, dann muss man Martin Suter sein oder irgendwie so. Und das interessiert mich zum Glück zu wenig, dass ich dann finde, ja, Flucht ins andere Extrem, in die wirklich seltsamen Sachen. So. Vielleicht, wenn der Mittelweg möglich wäre, dann wäre ich auch irgendwie ein bisschen mainstreamfähiger. Irgendwie, weiß auch nicht.
Ist es eigentlich ein Schelmenen-Roman? Ich habe so das Gefühl, es ist auch ein bisschen ein Märchen, oder?
Ja, es ist eine Kulturutopie auch irgendwie so, weil bei denen funktioniert irgendwie alles, finde ich. Ja. Also ich habe mir schon auch den Frust von der Seele geschrieben mit dieser Welt.
Ja, das heißt dann immer Midas-Style.
Midas-Style, genau. Alles, was man anfasst, wird zu Gold bei Polyphon Pervers. Und die kennen natürlich das Ende der Geschichte vom König Midas nicht, muss man noch sagen.
Ich wollte gerade sagen, der Fluch, den lassen die aber immer weg.
Ja, genau.
Aber die kennen das gar nicht?
Nee, die kennen nur, alles, was man anfasst, wird Gold. Das ist eben das kulturelle Niveau, wo die unterwegs sind. So, die kennen, ja, Midas, ja, das ist geil, da ist es Gold. So.
Vielleicht sollten wir einfach noch ein bisschen weiterhören. Also so, dass wir mal wissen, wer da dann eigentlich intellektuell das Unterhaltungsniveau noch ein bisschen hebt.
Ja. Ich lese doch weiter, wo Polyphon Pervers bereits ein paar erfolgreiche Theaterproduktionen produziert hat. Es geht einfach bergauf mit denen. Und ich setze also noch im zweiten Jahr Polyphon Pervers ein. Klar hat also auch die Shanti angefangen zu behaupten, mehr zu können, als sie gekonnt hat. Jemand zu sein, die sie nicht gewesen ist. Und klar sind die Sabine und sie neu im Business gewesen. Auch die haben immer alles, was sie gemacht haben, zum allerersten Mal gemacht. Und dabei schon auch ab und zu in die Scheiße gelangt. Aber das schlechte Gewissen, das hat sich die Shanti abtrainiert. Weil das ist ja primär eine Frage der Haltung. Und an der hat sie eben gearbeitet, die Shanti. Sie fand, klar kannst du das. Weil können tust du ja eigentlich alles. Auf die Frage, ob sie Auto fahren könne, hat die Shanti in der Zeit also nicht mehr gesagt, nein. Sie hat gesagt, ja, schon. Einfach sehr schlecht. Auch wenn sie noch nie im Leben hinterm Lenkrad gesessen hat. Aber der Punkt ist ja, nach einer Weile hätte sie sicher herausgefunden, wie man so eine Karre anmacht und wo man drücken muss, damit es vorwärts geht. Sie hat fahren können. Einfach halt sehr, sehr schlecht. Aber das ist eben genau der Punkt. Können. Das ist eben ein Kontinuum. Das ist kein Verb, das einen On-Off-Zustand beschreibt, wie leben oder schwanger sein. Die beiden Sachen, die kann man machen oder die kann man nicht machen. Da gibt's keine dritte Option. Aber beim Können ist es so, dass es ausschließlich Zwischenstufen gibt. Genauso wie es niemanden gibt, der irgendetwas perfekt kann, gibt's niemanden, der irgendetwas gar nicht kann. Das ist jetzt nicht bloß die Meinung von der Sabine und der Shanti. Das ist ziemlich basic Sprachwissen. Die Shanti hat also die Sache mit der Hochstapelei nicht mehr ganz so eng gesehen. Sie fand, man kann sich als Hochstaplerin verstehen und ständig Angst haben, aufzufliegen. Oder man kann sich als Alleskönnerin verstehen. Am Schluss sind das einfach zwei verschiedene Haltungen, die man der gleichen Arbeit gegenüber haben kann. Dann ist eh klar, welche einen weiterbringt im Leben, oder? Ja, und das heißt ja noch lange nicht, dass sie sich tatsächlich hinters Lenkrad gesetzt hätte. Die Shanti und die Sabine, die haben also das Gleiche gemacht wie alle anderen in der Szene auch. Alles immer wieder zum ersten Mal. Im Gegensatz zu allen anderen in der Szene haben sie einfach immer gewusst, wir können das.
Danke. Ich hätte nie gedacht, dass man mit einem Text über Kulturverwaltung so fesseln kann. War das ein langer Weg dahin? Wie bitter waren die Erfahrungen unterwegs?
Ja, große Teile dieses Buches habe ich geschrieben, so während der Lockdowns, halt die Theaterarbeit komplett geruht hat. Und da habe ich, um zu überleben, habe ich einen Brotjob angenommen als Fundraiser für ein Online-Kulturmagazin. Das heißt, meine einzige Aufgabe war wirklich, Stiftungen anzuschreiben und um Geld zu betteln und Förderanträge zu schreiben die ganze Zeit. Und das hat mich so deprimiert und frustriert, weil wenn du das für die eigene Arbeit machst, irgendwie für Bücher Förderung beantragst, dann ist es wenigstens mit der Aussicht, dann selber Kunst machen zu können. Aber wenn du angestellt bist und das für andere machst, ich bin da vielleicht nicht der Typ für. Und dann habe ich sozusagen als Ausgleich begonnen, mich über diesen Aspekt meiner Arbeit lustig zu machen.
So. Was sind die Kriterien für einen guten Antragstext? Bist du damit durchgekommen?
Das Problematische bei diesem ganzen Antragsschreiben ist eben das, und das hängt eng mit dieser Hochstapelei zusammen, ist, dass man sich und seine Arbeit oder die Arbeit der Kolleginnen bei diesem Medium halt einfach wahnsinnig loben muss. Und man muss das so viel besser darstellen, als das eigentlich ist, weil man weiß, die Konkurrenz ist hart und alle wollen diese Kohle und alle haben die Miete zu zahlen und so. Und da muss man die Leute ausstechen mit besonders blumigen Formulierungen und besonders großartigen Versprechen. Und ich glaube, wenn man das eine Karriere lang über sich selber macht, also diese Anträge schreibt und sich ständig so lobt, dann ist so der Weg zur Hochstaplerin nicht mehr so weit. So, dann kann das durchaus irgendwie das Ego auf eine ungesunde Art erhöhen.
Okay.
Das ist vielleicht so eine der wenigen realitätsnahen Behauptungen von
Pervers. Ja. Was ich so spannend auch fand, gerade an dieser kleinen Passage ist, Schweiz ist auch das Land von Gottfried Keller und es geht um Künstler- und Bildungsroman. Zwischen Schelmenroman, Hochstaplerroman und Künstlerroman ist auf einmal da so eine Verbindung da. Das hat mir eigentlich ziemlich imponiert.
Ich glaube auch, dass der Bildungsroman und der Schelmenroman oder der Hochstaplerroman, wie es wirklich Thomas Mann von seinem Felix Krull sagt, die haben eine gewisse Verwandtschaft.
Also Hochstapler sind Künstler, oder? In irgendeiner
Form? Ja, halt Lebenskünstler, sehe ich schon irgendwie. Ich habe den Felix Krull da reingeschrieben, weil ich großer Fan bin von diesem Text und halt diese Mechanik wahnsinnig spannend finde, dass der so ein Amoralisten irgendwie Erfolg haben lässt und dadurch auch das ganze Milieu irgendwie bloßstellt, indem dieses
Fake it until you make it aufs Perfekte lebt und plötzlich in der Gesellschaft ist, die er vorher bedienen durfte oder sowas.
Genau.
Ja.
Und eigentlich könnte man sagen, das sind einfach amoralistische Arschlöcher, die hier Erfolg haben, aber es reden dann doch immer irgendwie alle über die Welt, in der die Erfolg haben. Und das finde ich spannend.
Also letzten Endes ist diese ganze Hochstapelei, die werden ja nicht wirklich verarscht, es verarscht ja niemanden, sondern es entsteht ja am Ende richtig Kunst dabei. Also auch gar nicht die schlechteste, oder?
Ja, das ist ja eben auch was bei Polyphon Pervers. Die haben einfach Glück, dass sie immer mit tollen Leuten zusammenkommen.
Also es gibt ja dann auch noch diesen schönen Nebenstrang, dass die nebenbei auch noch ihre versammelten Dealer fest anstellen, einfach nur, damit die endlich mal eine anständige Rentenversicherung haben. Das heißt, die machen auch noch einfach was total Gutes und schicken die dann zum Geldwaschen mit einer Performance-Truppe namens Cashwasher durch die Schweiz. Man glaubt die ganze Geschichte nicht, also sie nimmt unheimlich Fahrt auf. Wollen wir noch auf ein Stück lesen raus, wo von dem Yves noch die Rede ist?
Ja, weil es stimmt, also wir haben noch gar nicht über Drogen geredet.
Eigentlich reden wir immer über Drogen. Aber
dafür, dass die Drogen doch einen gewissen Raum einnehmen in diesem Roman.
Diese Performance-Gruppe, und jetzt müssen wir halt dann auch erklären, also es gibt dann verschiedene Performances, die Yves Ihnen schreibt.
Ja, Polyphon Pervers wäscht halt Drogengelder mit der Zeit, weil das ja eine gute Einkommensquelle ist in der Branche, sage ich mal.
Also keine richtig gefährlichen. In Deutschland werden die ja auch legal.
Genau, ja. Sprich, das sind 5 Cannabisbauern, die so einen Hanfhof in den Bergen haben.
Das ist, was früher der Almödi in der Schweiz war.
Ja, die Schweiz hat schon eine lange Geschichte von pure Gras, wie man dem sagt. Das ist sehr schwaches Cannabis, was traditionell
wirklich?
In den Bergen. Ja, genau. Pure Gras, Bauerngras. Jedenfalls, bei der Geldwäsche gibt es ja ein Problem, dass die dann plötzlich so 15.000 Franken an Bargeldeinnahmen jeden Monat irgendwie durch die Vereinsbuchhaltung schmuggeln müssen, sozusagen. Und deswegen
zählt ja auch keiner, wie viele Besucher man so hat.
Ja, aber 15.000 Einnahmen in der freien Theaterszene, das ist extrem verdächtig. So. Also das muss man sagen. Und deswegen hat der Yves, der Ghostwriter, die große Idee, so fiktive Veranstaltungen zu machen, um diese fiktiven Ticketeinnahmen zu legitimieren, sozusagen. Und daraus entsteht dann eben das Kollektiv Cashwasher. Genau. Die machen einmal pro Monat eine Performance und der Yves, der schreibt ihnen jeweils Performance-Anleitungen, also so, was die halt machen sollen.
Kann er ja offensichtlich gut.
Das ist das Schöne am Yves, der kann einfach alles. Der ist so ein Renaissance-Mensch irgendwie. So. Als wir etwa 10 Minuten unterwegs waren, noch nicht mal auf der Autobahn, hat der Jules gesagt, jetzt wär's doch super langsam mit dem kreativen Prozess zu starten. Und er hat den Yves nach einer performativen Anleitung für die erste Show gefragt. Der Yves hatte etwa 20 ausgedruckt dabei gehabt, jede hat easy auf einer A4-Seite Platz gehabt und manchmal war noch eine händische Zeichnung drauf. Oder er hatte irgendeine Kopie aus einem Buch oder so dran geheftet. Auf der, die er vorgeholt und dem Jules nach hinten gereicht hat, hat oben groß Raubkunst gestanden. Der Chris hat sie allen schnell vorgelesen, weil er ja immer noch der Dramaturg von dem Kollektiv sei, hat der Jules gesagt. Da gehöre sich das so. Raubkunst. Erstens, geht in ein Museum. Zweitens, stehlt im Museum ein beliebiges Kunstwerk, verpackt es fachgerecht und findet noch vor Ort ein Museum in einem von Raubkunst betroffenen Land. Drittens, schickt das Kunstwerk hin. Viertens, ersetzt es angemessen. Ende. Ich habe mich nach dieser Leseprobe auf der Landstraße primär gefragt, ob der Yves wirklich Ende unter seine kurze Liste geschrieben hat oder ob der Chris das dazu gedichtet hat. Weil das ist mir bei aller Einfachheit dieser Anleitung dann doch ein bisschen zu plump vorgekommen, dass man Ende drunter schreibt, um das Ende anzuzeigen. Ja, und ich war mir ziemlich sicher, dass der Yves das nicht nötig gehabt hätte. Ja, und so ist die Tournee richtig losgegangen. Dieser Kunstraub, der ist großartig geworden. Ja, und von den Leuten vom Museum ist niemand böse gewesen wegen diesem Diebstahl, weil die Cashwasher-Jungs, die haben eine ziemlich günstige Skulptur von einer lokalen Ostschweizer Künstlerin ausgewählt für ihren Kunstraub. Und die an das Museum von Porto Novo geschickt. Das ist die Hauptstadt von Benin. Das habe ich auch erst an diesem Abend gelernt. Wahrscheinlich ist auch niemand böse gewesen, weil der Jules die ganze Raubkunst-Performance mit einer Polaroid-Kamera dokumentiert und dann die Bilder mit großer Geste dem Museum vermacht hat. Ja, und die Museumsleute, die haben wahrscheinlich gedacht, wenn Cashwasher fame-technisch weiterhin so schnell aufsteigt, dann habe das Museum wahrscheinlich noch einen guten Schnitt gemacht mit diesem Kunstraub, der ja eigentlich dann mehr ein Kunsttausch war. Jedenfalls haben alle diese Clowns ihr Ding machen lassen und die Kuratorin von dem Museum, die natürlich auch bei der Show dabei gewesen ist, die hat höchstpersönlich den Alarm abgeschaltet, als der Pascal und der Domi am Sockel von dieser Statue rumgewerkelt haben. Ja, nach der Show, da gab's einen schönen Apéro auf der Terrasse vom Museum und alle sind sehr zufrieden gewesen mit diesem Kunstraub. Ja, und wir haben auch intern alle gefunden. So kann das weitergehen.
Danke. Also zwischen absurd und genial ist da überhaupt kein Unterschied. Unglaublich, was die da machen. Das hört sich ja erstmal so an, als sollst du einfach nur veräppeln, verarschen und sonst was, aber am Ende ist die Kunst, die dabei entsteht, halt als Performance ist das ja eine großartige Idee.
Es ist lustig, es gibt ein paar Rezensionen vom Buch, wo gesagt wird, dass die das Cashwasher absolut banale Kunstkarikaturen produzieren und so. Aber mir geht's wie dir. Ich finde so, eigentlich, ja, ich wäre da gern dabei gewesen. Ich finde das ganz interessant. Also.
Wir verraten jetzt gar nicht, wie es weitergeht. Es geht auch so in dieser Geschwindigkeit durchaus weiter. Ich jetzt als schon Suchtbetroffener frage nach, wird es einen dritten Band geben? Wenn man Provinzhauptstadt jetzt als ersten Band nimmt und der noch nicht übersetzt ist, aber Polyphon Pervers sozusagen dann als Auftakt, aber ist doch serientauglich, das.
Ja. Also ich muss vielleicht sagen, dass die Figuren von Polyphon Pervers, das sind die Nebenfiguren aus meinem ersten Roman Provinzhauptstadt und ich habe schon auch so eine Figur in dem Roman, von der ich denke, da könnte man auch ein Buch über die schreiben, das dann wieder so lose verbunden wäre.
Und die Filmrechte?
Die Filmrechte habe ich verkauft und beginnen wir hoffentlich im März damit mal einen Staffelbogen zu entwickeln für eine Serie.
Also vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank dir, vielen Dank ans Theater für die Einladung, vielen Dank am Rundfunk und vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Also, ja, das genau. War eine vielen große Dank. Freude. Tschüss. Danke.
Sie hörten in SWR Kultur vor Ort die Aufzeichnung eines Gesprächs mit Bela Rothenbühler vom 12. Januar im Mainzer Staatstheater. Das Buch Polyphon Pervers ist im Verlag Voland und Quist erschienen. Mein Name ist Alexander Wasner.